In diesem Podcast geht es unter anderem um die Tötung von Menschen und Tieren. Gibt es den perfekten Mord? Davon ist der 32-jährige Krankenpfleger Kenneth Barlow fest überzeugt, als er lachend in einem Vortrag vor seinen KollegInnen erzählt, mit Insulin lässt sich der ideale Mord verüben. Dass er jedoch mit dieser Behauptung falsch liegt, wird er bald an eigenem Leib erfahren müssen. Elizabeth und Kenneth Barlow führen ein glückliches Familienleben. Zusammen mit Kenneths Sohn aus erster Ehe leben sie in einem kleinen Vorort von Bradford in England. So scheint es zumindest auf Nachbarn und Bekannte. Anfang Mai 1957 wird um Mitternacht die Polizei in das Haus der Barlows gerufen. Elizabeth ist tot. Aber wie kam es dazu? Denn schon beim Eintreffen der Ermittler wirft dieser Tod Fragen auf. Sie finden Elizabeth in der Badewanne auf. Sie soll ertrunken sein. Doch das kommt den Ermittlern auf den ersten Blick komisch vor, denn die typischen Anzeichen eines Bades sind nicht zu finden. Weder ist Wasser auf dem Boden vor der Badewanne zu finden, noch sind die Fliesen beschlagen. Noch misstrauischer werden die Ermittler, als ihnen einfällt, dass sie vor etwa einem Jahr schon einmal das Vergnügen mit Kenneth hatten, als sie den Tod der ersten Frau von Kenneth beschäftigte. Als sie den Ehemann befragten, schildert er den Abend vor Elizabeths Tod so. Seine Frau habe sich am Abend unwohl gefühlt, weswegen sie früh ins Bett sei. Als er selbst ins Bett gehen wollte, stellte er fest, dass seine Frau sich übergeben habe. Daraufhin wechselte er die Bettlaken und ihren Pyjama, da dieser stark verschwitzt war. Später fanden die Ermittler diese Sachen auch im Haus. Da ihr aber warm war, beschloss sie, ein Bad zu nehmen. In der Zeit ging Kenneth schlafen. Als er circa um 23:30 aufwachte und seine Frau noch immer nicht zurück im gemeinsamen Schlafzimmer war, ging er ins Badezimmer und fand seine Ehefrau unter Wasser auf. Da er nicht genug Kraft hatte, sie aus der Badewanne zu heben, ließ er das Wasser ab, um dann Reanimationsmaßnahmen vorzunehmen. Als er merkte, dass seine Bemühungen nichts halfen, lief er zu seinen Nachbarn und bat diese, einen Arzt kommen zu lassen. Dieser konnte auch nur den Tod bestätigen. Da allerdings der Tod so unerwartet war, rief der Arzt die Polizei. Dr. David Price, Gerichtsmediziner, traf kurz nach 2 Uhr morgens im Haus der Barlows ein. Für ihn war ziemlich schnell klar, es handelt sich nicht um einen natürlichen Tod. Er zweifelt an der Geschichte, der Ehemann hätte versucht, seine Frau wiederzubeleben. Denn man fand 110 Milliliter Wasser in dem Hohlraum zwischen Armbeuge und Badewannenrand. Wenn der Ehemann wirklich versucht hätte, seine Frau wiederzubeleben, dann dürfte das Wasser nicht so vorzufinden sein. Noch am selben Morgen startete er mit der Obduktion. So dokumentierte er, dass die Pupillen der Frau stark geweitet seien. Im Rachen, Mund und in der Nase fand er blutigen Schaum. Unter dem Mikroskop erkannte er an Lungenpräparaten, dass diese voluminös, verstopft und feucht waren. All dies würde die Diagnose Tod durch Ertrinken durchaus bestätigen. Womit er nicht rechnete, war, dass er feststellen musste, dass Elizabeth in der 8. Woche schwanger war. Dr. Price und seine Polizeikollegen kamen zu dem Entschluss, dass die Frau vor dem Ertrinken bewusstlos gemacht worden sein muss. Wenn man das viele Schwitzen und die stark erweiterten Pupillen vor dem Tod anschaut, so könnte man in Betracht ziehen, dass Elizabeth Insulin gespritzt worden ist. Da Elizabeth weder Diabetikerin ist, noch wurde ihr Insulin verschrieben, wäre das dann ein Mord. Einige Tage später fand Dr. Price 2 Injektionsstellen, also die Einstichstellen einer Spritze am Gesäß der Frau, die aufgrund der Lage nicht von Elizabeth selber durchgeführt worden sein können. Kenneth erklärte dies damit, dass weder er noch seine Frau das zu erwartende Kind bekommen wollten und er deswegen seiner Frau mehrere Injektionen von Ergometrin verabreichte. Ergometrin ist eine natürlich vorkommende chemische Verbindung, die die Uterusmuskulatur verkrampfen lässt, was dann zu einer Fehlgeburt führen kann. Diese Einstichstellen entfernte Dr. Price und lagerte sie im Kühlschrank, in der Hoffnung, einen Wissenschaftler zu finden, der dann das übermäßige Insulin nachweisen kann. Dieser Wissenschaftler sollte Dr. M.R. Grudd sein. Diesem gelang es tatsächlich, eine Gesamtmenge von 84 Einheiten Insulin nachzuweisen. Zum Vergleich, DiabetikerInnen, die abhängig von diesem Medikament sind, konnten damals davon 2 Tage leben. Da diese Menge nur dem Zeitpunkt ihres Todes entspricht, geht man davon aus, dass es sich eigentlich um eine unglaubliche Menge von 240 Einheiten Insulin handelte, die Elizabeth gespritzt worden war. Als ihr Mann mit diesen Vorwürfen konfrontiert wurde, wiederholte er bloß, dass es sich um das Ergometrin handele, das er ihr gespritzt hat. Doch schon am Anfang seiner Untersuchungen hatte Dr. Price Ergometrin ausschließen können, denn es gab keine Spur davon in Elizabeths Körper. Auch wenn es zwischen Anklage und Urteil noch weitere Untersuchungen seitens anderer Wissenschaftler gab, reichte dem Richter das Urteil von Dr. Crutt und die Untersuchungen der Ermittler. Im Dezember 1957 wurde Kenneth Barlow zu lebenslanger Haft verurteilt. 26 Jahre später, 1984, wurde er frühzeitig aus seiner Haft entlassen. Hello, hello. Mein Name ist Lukas und herzlich willkommen zu meinem Podcast Gibt es den perfekten Mord? Aber die Antwort erfahrt ihr erst am Ende. Man spricht bei meinem Fall hier tatsächlich vom ersten dokumentierten Fall, bei dem Insulin als Mordinstrument benutzt wurde. Wobei das eigentlich auch gar nicht so richtig ist, denn Elizabeth ist nicht am Insulin gestorben, sondern tatsächlich an dem Ertrinken. Wobei das Insulin nicht weniger eine wichtige Rolle gespielt hat, denn es machte ja Elizabeth bewusstlos, was Kenneth dann die Möglichkeit gab, seine Frau zu ertränken. Wahrscheinlich ging es nämlich Kenneth nicht schnell genug und er entschloss sich dann, er hatte ja nicht viel Widerstand zu erwarten, Elizabeth unter Wasser zu drücken. Kenneth dachte, Insulin sei die perfekte Mordwaffe und fast hätte er damit auch recht behalten, denn wenn es nicht zu diesem, ich nenne mal Badezimmer-Situation gekommen wäre und dadurch die Ermittler nicht misstrauisch geworden wären, wäre der Fall wahrscheinlich nicht so untersucht worden, wie er es ist. Kenneth, seine perfekte Mordwaffe ist ein Hormon, das man klassischerweise im Zusammenhang mit DiabetikerInnen kennt. DiabetikerInnen sind Menschen, bei denen die Bauchspeicheldrüse, das ist ein Organ, nicht mehr oder kaum funktioniert. Diabetes kann man in verschiedene Typen einteilen und das hängt eben davon ab, wie stark oder nicht stark die Bauchspeicheldrüse arbeitet. Und eine Aufgabe der Bauchspeicheldrüse ist eben die Herstellung des Hormons Insulin. Insulin könnt ihr euch als, ich sag mal, Schlüssel vorstellen, der im Blut schwimmt, denn Insulin ist ein Schlüsselstoff. Bei einem gesunden Menschen schaut der Körper selber, dass der Blutzuckerhaushalt in einem bestimmten Bereich bleibt, was eben durch Insulin geregelt wird. Und die primäre Aufgabe von Insulin ist der Stoffwechsel von Kohlenhydraten. Und das macht Insulin, indem es, wir denken wieder an unseren Schlüssel, quasi durchs Blut schwimmt und sich eine Zelle sucht. Diese Zelle wird dann vom Insulin aufgeschlossen und dadurch befähigt Insulin eine Zelle, Kohlenhydrate in Form von Glucose aufzunehmen, die in der Zelle dann zu verwertbarer Energie umgewandelt werden. Also, dass man rumhüpfen kann, springen kann, rennen kann. Normalerweise regelt der Körper diesen Insulin- und Zuckerhaushalt von alleine, da das aber bei Diabetikern durch die Beschädigung nicht tun, da Bauchspeicheldrüse nicht funktioniert, muss das Insulin von außen zugeführt werden durch eine Spritze oder eine Insulinpumpe. Das sind einfach Geräte, die das mittlerweile durchaus sehr autonom machen. Umgangssprachlich sagt man zu Diabetes auch Zuckerkrankheit, was wahrscheinlich daher kommt, dass bei den meisten Diabetikern ein zu hoher Blutzucker festgestellt wird und daran erkannt wird, dass man Diabetes hat und deswegen zu wenig Insulin im Blut ist. Den Zustand von zu wenig Insulin und zu viel Zucker im Blut nennt man auch Hyperglykämie und eine Folge davon ist, dass man ziemlich schnell Durst bekommt, denn der Körper möchte versuchen, den überflüssigen Zucker über die Nieren auszuspülen. Eine Folge, die dann kommt, ist ein Erschöpfungszustand, dass man einfach schlapp ist und wenig Energie hat. Was logisch ist, denn dadurch, dass keine Glucose bzw. Kohlenhydrate in die Zelle eindringen können und dadurch zu Energie verarbeitet werden können, kann ja keine Energie hergestellt werden. Und einer der letzten Schritte ist, dass der Körper auf körpereigene Energiereserven zurückgreift, also auf Fett, Muskeln und Organe. Klingt zwar jetzt für den einen oder anderen wahrscheinlich strange, aber letztendlich verhungert man am lebendigen Leib. Es sind die gleichen Zustände, wie wenn man verhungert. Bei Elizabeth war es ja genau andersherum. Dort war viel zu viel Insulin da und diesen Zustand nennt man Hypoglykämie oder auch umgangssprachlich Unterzucker. Diabetiker kennen diesen Zustand sehr gut. Menschen, die keine Diabetes haben, könnten allerdings den Zustand kennen, denn wenn man zum Beispiel sehr exzessiv Sport gemacht hat und anschließend vielleicht dann so ein Schwächegefühl, Zittern hat oder einem schwindelig ist. Das nennt man Scheinunterzucker, was einfach darauf zurückführen lässt, dass man nicht so schnell Energie bekommt, wie man sie bräuchte. Für einen Diabetiker sind Anzeichen von einem Unterzucker Hungergefühl, weil der Körper einfach versuchen möchte, das überflüssige Insulin durch Kohlenhydrate auszugleichen. Andere Anzeichen können sein Schwächegefühl, was bis zu Zitteranfällen führen kann. Oder wie man eben im Beispielfall gesehen hat, ist Schwitzen auch noch ein Anzeichen für Unterzucker. Letztendlich sendet der Körper einfach Stresssymptome aus, denn als allererstes möchte der Körper die Versorgung vom Gehirn sicherstellen. Denn wenn das Gehirn nicht genügend Energie mehr hat und das Gehirn ernährt sich von Glukose, kann es zu neurologischen Symptomen bzw. Schäden kommen. Zum Beispiel Konzentrationsstörungen, Desorientierung, Sprachstörungen, Missempfindungen wie Kribbeln oder Taubheitsgefühle, die bis hin zu Lähmungserscheinungen kommen können. Und wie man eben im Fall gesehen hat, das Extremste sind Bewusstlosigkeit oder Ohnmacht, die in einem Koma enden können. Unterzucker festzustellen ist nicht allzu schwer. Auch damals konnte man es schon sehr gut machen, einfach wegen den körperlichen Reaktionen, die dann gezeigt werden. Doch Insulin nachzuweisen war damals etwas Neues für die Wissenschaft, war schwierig deswegen und ist auch heute nicht mehr ganz so leicht, aber dazu später mehr. Nachdem die Injektionsstellen bei Elizabeth gefunden worden waren, war es jetzt daran, einen Insulintest durchzuführen. So ein Insulintest beruhte damals auf der damaligen Herstellung von Insulin. Pharmazeutisches Insulin wurde damals aus tierischen Bauchspeicheldrüsen gewonnen, also zum Beispiel von Kühen oder Schweinen. Und da das kein synthetisches Produkt ist und in Anführungszeichen ein natürliches Produkt ist, war immer die Intensivität von diesem Insulin unterschiedlich. Und um die Stärke des Insulins festzustellen, führte man gezielt hypoglykämische Krämpfe, also Unterzuckerkrämpfe, an Mäusen durch. Man hat einfach Mäusen dann dieses synthetische Insulin gespritzt und dann am Ende hat man eine Menge gehabt bis zu diesem hypoglykämischen Krampf und diese Menge von Insulin konnte man dann in Relation zu standardisierten Proben stellen und Vergleiche zu bekannten Mengen von Insulin ziehen. Dieser ganze Prozess der Insulinherstellung war Dr. Emmerich Rudds täglich Brot, denn er ist einer der Chefwissenschaftler gewesen von 3 Unternehmen in England, die pharmazeutisches Insulin zu der Zeit hergestellt haben. Und er hat dann auch den Nachweis von Elizabeths Proben erbracht eben. Und er persönlich hat sich nicht so viel von diesem Beweis erhofft, denn er dachte, die Konzentration ist zu wenig nach dem Tod. Aber damit hat er sich geirrt, denn er erhielt die Proben von Dr. Price, die er dann zu einem Gewebeextrakt verarbeitet hat, die dann Nagetieren gespritzt wurde. Und da hat man dann auch auf diese hypoglykämischen Krämpfe gewartet. Um den Tod einer Frau nachzuweisen, hat man damals 150 Ratten, 24 Meerschweinchen und 1220 Mäuse, man kann es nicht schön reden, ermordet. Dass man jetzt nicht sagen kann, hey, aber jeder hat im Gewebe Insulin, hat Dr. Price auch damals noch Gewebeproben von anderen Leichen Dr. Grudd geschickt und nur eine einzige Probe hat hypoglykämische Schocke ausgelöst und es waren die von Elizabeth und deswegen konnte man darauf schließen, dass ihr Insulin gespritzt worden war. Circa 60 Jahre später, also heute, gibt es immer noch Menschen, die Insulin zur Hand nehmen, wenn es darum geht, zu töten. Zum Beispiel letztes Jahr wurde nämlich ein 38-jähriger Krankenpfleger in München wegen dreifachen Mordes, einmalig versuchten Mordes und vierfacher gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt. Er war als 24-Stunden-Pfleger in ganz Deutschland unterwegs, was dadurch ihm wahrscheinlich die Möglichkeit gab, so einen Serienmord durchzuführen, sonst wäre das schon vorher aufgefallen. Und 2017 soll er angefangen haben, mit seinem eigenen Insulinpen seine PatientInnen zu spritzen. Das Ganze gab ihm halt dann die Möglichkeit, seine PatientInnen zu berauben Und gegenüber der Polizei erwähnt er allerdings, dass er nur seine Ruhe haben wollte. Heute Insulin nachzuweisen ist ganz anders als damals. Allerdings ist es immer noch nicht so ganz leicht. So erzählt die Toxikologin Cora Wunder in einem Interview mit der pharmazeutischen Zeitung zum Beispiel, je hämolytischer das Blut wird, damit ist gemeint, wenn man stirbt, dann platzen die Zellen und das Blut zersetzt sich und die roten Blutkörperchen treten aus, desto schwieriger wird das Ganze. Sobald Hämoglobin mit Insulin zusammenkommt, erfolgt eine Zersetzungsreaktion und man kann es derzeit nicht mehr nachweisen, also das Insulin. Wenn es allerdings zu diesem Prozess doch nicht kommt, ist das Ganze dann noch möglich, Insulin nachzuweisen. Dazu braucht man Urin, Serum oder Plasma von dem Körper, wo man Insulin nachweisen will. Und dieser Nachweis basiert auf Antikörper. Und diese Probe wird aufgereinigt. Und da diese Probe immer ein Stoffgemisch ist, werden diese durch chemische Trennverfahren eben getrennt. Anschließend wird die Probe massenspektrometrisch untersucht. Massenspektrometrie ist ein Verfahren zum Messen von Masse, von Atomen oder im Fall von Insulin von Molekülen. Das wird dann grafisch dargestellt und daran kann man dann halt eben sehen, ob Insulin vorhanden oder nicht ist. Also, ist Insulin die perfekte Mordwaffe? Nein. Theoretisch könnte Insulin eine Mordwaffe sein, allerdings ist es damals schon, wie man gesehen hat, nicht gut gegangen. Und heute durch die voranschreitende Wissenschaft noch weniger. Also, lieber Kenneth, ich muss dich leider enttäuschen. Deine Vermutung, dass Insulin die perfekte Mordwaffe ist, ist nicht richtig.